Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kuchenklatsch. Bei mir am Mikrofon begrüßen darf ich heute den Martin Kemmler.
Martin, schön, dass Martin. Du da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Bei uns geht's heute um Geld, um Visionen und vielleicht auch ein kleines bisschen um Eishockey. Martin, wir haben eine Standardfrage, die hier immer ganz zu Anfang gestellt wird, nämlich: Martin, wer bist denn du?
Ja, das ist immer spannend, weil die Frage im VIP-Raum auch ab und zu gestellt wird und ich eigentlich jemand bin, der da nicht sehr viel Aufhebens drum macht. Weil ich glaube, dass der Mensch irgendwie dahinter nicht so wichtig ist wie die Funktion, aber ich erkläre es gerne. Ich bin 56 Jahre jung, bin Unternehmer, selbstständig, seit ich denken kann und habe irgendwann mal natürlich Bezug zum Eishockey bekommen in Bietigheim und habe dann gemerkt, dass irgendwie mein Leben mit Eishockey wertvoller ist als ohne, dass es notwendig ist, dass man da einfach auch ein bisschen vielleicht auch zurückgibt und nicht immer nur an Geld denkt, sondern vielleicht auch immer an die Gesellschaft, an den Verein denkt und habe dann beschlossen, da einfach ein bisschen mehr zu machen, bin da reingerutscht.
Wie rutscht man in so eine Funktion hinein?
Ja, das ist tatsächlich, frage ich mich auch manchmal, wie das geschehen konnte, aber eigentlich war es so, dass wir selber Sponsor waren, also Pure Fitness Club, eine meiner Unternehmungen war Sponsor und wir waren parallel auch noch bei den Basketballern in Ludwigsburg am Start und haben uns dann immer noch aufteilen müssen, einfach weil du kannst nicht jedes Spiel besuchen, bist immer dabei, das ist einfach immer zu viel. Und so ist ein Teil nach Ludwigsburg gegangen zu den Basketballern und da ich eigentlich Eishockey-Fan bin, seit ich denken kann, war mir für mich klar, ich gehe nach Bietigheim zu den Steelers und ja, war dann dort und habe dann gemerkt nach relativ kurzer Zeit, dass es eigentlich nicht nur Spaß macht, sondern dass es aber auf der anderen Seite auch ab und zu recht politisch werden kann. Das war die Phase, die Fans erinnern sich, damals mit Kevin Godet, wo der Erfolg zwar da war, aber sehr viel Unruhe. Und die Unruhe hat sich irgendwie auch auf die Sponsoren übertragen und da gab es im Hintergrund viel Gerüchte und viel Ärger. Und ich habe so ein bisschen als Außenstehender, sage ich einfach mal, der eben nicht aus Bietigheim kommt, sondern aus Ludwigsburg, habe ich so gemerkt, hey, du kannst eine Rolle einnehmen, die vermittelnd ist. Und habe versucht, dann einfach mal Emotionen rauszunehmen. Und das ist wohl.
Wie hast du das geschafft?
Na, ich habe so eine Art, bis zum Kotzen, Entschuldigung, sachlich zu sein und versuchen, Emotionen nicht zu stark werden zu lassen. Und damit kriegst du schon was hin, weil die Leute dann merken, ja, es ist eben nicht sachlich, nicht fachlich, es ist nur emotional und dann wird es den Leuten meist dann selbst zu peinlich, dann auf der Schiene weiterzureiten. Ja, und das kam wohl dann temporär ganz gut an und dann war ich in verschiedenen Arbeitskreisen beteiligt, wo es dann damals darum ging, die GmbH zu vergesellschaftlichen und so weiter. Ja, dann wissen wir alle, kam der große Crash vor eineinhalb Jahren, wo alles neu aufgestellt wurde. Und die Verantwortlichen sind an mich herangetreten, ob ich nicht Interesse hätte, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich damals so ein bisschen gedacht, das ist so eher ein Frühstücksdirektorenjob und ist ja super, Eishockey liebe ich, ich liebe die Steelers. Also ist es doch nicht besser, als im Aufsichtsrat zu sein und ab und zu mal mitzumischen. Musste dann aber leider relativ schnell feststellen, dass das eine Wunschvorstellung war, dass eben eine Menge Arbeit da ist aus verschiedenen Gründen. Und dass es hier nicht nur darum geht, ja, ab und zu mal Ja oder Nein zu sagen, sondern wirklich eigentlich daran beteiligt zu sein, den Verein, nicht den Verein, also die Profi GmbH auf professionelle Füße zu stellen und Strukturen reinzubringen, die es einfach ermöglichen, dass sie auf Dauer erfolgreich, nicht nur sportlich erfolgreich spielen können, sondern eben auch finanziell erfolgreich. Und dann war dann irgendwann klar, okay, Aufsichtsrat, und wie es dann der Zufall will, der Aufsichtsrat besteht momentan aus drei Leuten. Einmal. Genau, der Präsident von den Steelers, momentan der Hanno Höhn, ist sozusagen immer dabei. Das ist in den Satzungen so festgelegt. Dann haben wir den Carsten Schüler von der Bietigheimer Wohnbau als wichtigen Partner, der uns mehr so ein bisschen auch die Stadtseite, die Sponsorenseite eben da vertritt und ab und zu auch mal die Blickrichtung einfach reinbringt. Dann gibt es eben den dritten und der ist per se dann der Aufsichtsratsvorsitzende. Also schlagartig war ich nicht nur im Aufsichtsrat, sondern auch noch Vorsitzender und war wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, habe mir gedacht, naja, hast du da alles richtig gemacht? Aber ich muss sagen, das ist so ein tolles Team und trotz allen Schwierigkeiten macht es so viel Freude, dass man recht schnell vergisst, dass es auch eben Arbeit ist und Verantwortung ist.
Du hast zwei Sachen angesprochen, bei denen ich nochmal explizit nachhaken kann. Das eine war, du hast gesagt, ja, du kannst fachlich bleiben und dann merken die Leute irgendwann, oder es wird ihnen dann mit der Emotionalität auch fast schon ein bisschen peinlich. Ist es tatsächlich so einfach? Ich stelle mir vor, so bei sowas gibt es auch oft Verletzungen, Emotionen, die tiefer gehen, Enttäuschungen. Kann ich jemanden, der wirklich enttäuscht ist, der wirklich verletzt ist, mit Sachlichkeit wiederholen?
Das ist sicherlich schwierig. Wir versuchen es gar nicht so weit kommen zu lassen. Die Enttäuschungen und die verletzten Emotionen sind überwiegend aus der Vergangenheit und auch aus der Vergangenheit, an der ich persönlich überhaupt nicht beteiligt war. Und zum Beispiel unser Geschäftsführer, der Gigi Rustig, ja auch nicht, einfach vor unserer Zeit. Das werden alle wissen, die die Steelers länger begleiten, dass es immer Phasen gab, wo es einzelne Menschen, einzelne Gönner gab, die wirklich viel für den Verein gemacht haben, auch finanziell. Dann haben sich Strukturen geändert, sportlicher Erfolg kam und ging. Und in dem Zusammenhang, meistens wenn der Erfolg ging, dann gab es halt Ärger und dann gab es mehr Ärger und gab es irgendwann Zerwürfnisse. Und die haben dazu geführt, dass wirklich auch verdiente Menschen dann vielleicht nicht so behandelt wurden, wie man das so macht. Die Schuld ist immer auf beiden Seiten, das wissen wir. Daher rühren verletzte Emotionen. Auch Sponsoren, die seit Jahr und Tag dabei sind und wirklich viel Geld da reingegeben haben über die Jahre, wurden meiner Meinung nach nicht immer so behandelt, wie das notwendig wäre. Und da können wir nur eins machen, wir können besser sein, wir können versuchen, es besser zu machen. Und unser Anspruch ist da sehr hoch, bloß wenn man dann halt in der Arbeit steckt, dann merkt man, dass es nicht immer möglich ist, einfach zeitlich. Und das führt dazu, dass bei uns auch langsamer vorangeht, als wir eigentlich wollten. Aber ich glaube, jeder, der tiefer drin ist, hat mitbekommen, dass wir in puncto Transparenz, Kommunikation, Events, glaube ich, einen Schritt nach vorne gegangen sind und versuchen, das besser zu machen als früher. Und damit vermeidest du verletzte Emotionen. Und ich glaube, das weißt du, Chris, auch, weil du in jedem Heimspiel eigentlich dabei bist, dass die Stimmung, die wir da haben, nicht mit der vergleichbar ist in den letzten zwei Jahren. Nicht nur, weil da jetzt auch mal ein Spiel gewonnen wird, sondern grundsätzlich, weil es miteinander ist und eine Gemeinschaft.
Das definitiv. Es ist tatsächlich von dem Miteinander erlebe ich was anderes. Klar, es ist schöner, wenn man irgendwie die Erfolge miteinander feiert und wenn man weniger bruddelt, aber das Miteinander an den Tischen und über die Tische hinweg, definitiv, das hat sich verändert. Kommunikation hast du angesprochen, da kommen wir später nochmal dazu. Das Zweite, was du vorher bei deiner ersten Antwort angesprochen hast, war, du hast gesagt, das ist eine mega Arbeit, mega viel Arbeit. Daraus resultieren zwei Fragen für mich, nämlich erstens, was tut ihr eigentlich? Also, was ist euer Job? Und die zweite Frage ist, wie viel ist das?
Ja, das ist natürlich auch phasenweise unterschiedlich, aber man muss davon ausgehen, mit dem Wechsel damals in der Geschäftsführung haben nicht nur Personen gewechselt, sondern ganze Strukturen. Die Geschäftsstelle ist praktisch, hat fast bei null angefangen, bis auf wenige treue Seelen, die dabei geblieben sind. Der Gregor ist jetzt nicht neu an den Start gekommen, der hat ja viel Erfahrung aus dem Verein, aber ein Profi-GmbH ist halt doch was anderes. Und man musste gleichzeitig viel stemmen, eine Krisensituation bewältigen, eine neue Saison, die überhaupt nicht gut lief, Trainerwechsel, Trainerentlassungen. Es war einfach wahnsinnig viel und das auf die Schultern des Geschäftsführers zu lassen, wo es eigentlich hingehört, wäre zu viel gewesen. Das heißt, für ihn ist es ganz wichtig, dass wir ihn unterstützen, einfach auch, ja, aber auch bei Entscheidungen, die wir sowieso absegnen müssen, aber auch mal Entscheidungen, die er so selber treffen könnte, wo er sagt, hey, mir ist es wichtig, dass wir zusammen dann auch hinterher die Entscheidung vertreten können. Es gibt eine Menge strategische Ausrichtungen. Wir haben immer hauptsächlich das Thema Finanzen. Man muss einfach davon ausgehen, dass so eine Saison nahezu nie positiv abgeschlossen werden kann. Unser erklärtes Ziel ist es halt, das zu schaffen. Und da merkt man, das liegt nicht nur am
Mit
Geld.
Mit positiv abgeschlossen meinst du finanziell positiv?
Finanziell positiv, ja. Genau, ja, wichtig. Das ist praktisch, da musst du auf so vielen Ebenen arbeiten, weil auf der einen Seite ist es eben natürlich sportlich, was für die Fans wichtig ist. Auf der anderen Seite ist es aber, sind es die Finanzen. Und da muss man dazu sagen, dass es im Vergleich zu einer normalen GmbH sehr viel schwieriger zu durchschauen ist, weil es eine Menge nachlaufende Kosten gibt. Und wir haben im Eishockey ja die Besonderheit, das wissen wahrscheinlich die Fans, die Eingefleischten, dass Spieler nicht bezahlt werden wie im normalen Job, dass man sagt, du kriegst so und so viel 1.000 Euro brutto, sondern das ist alles netto. Die kriegen Nettogehälter und dazu natürlich eine Wohnung und so weiter und ein Auto. Aber je nach Familienstand, wie viele Kinder, sind sie verheiratet oder nicht, ergeben sich völlig
halt
andere, genau.
Komplett anders.
Ein anderes Brutto, genau. Und das macht so eine finanzielle Planung, so plötzlich ist es anhört, echt schwer. Und dazu gibt es auch andere Sachen. Wie entwickeln sich Security-Kosten, Reisekosten? Da gibt es eine Menge Dinge, die einfach so ein Etat ein bisschen unplanbar machen. Und eine unserer Haupttätigkeiten ist eben, das auch da interne Transparenz zu haben, damit wir so eine Saison sauberer durchplanen können und sagen können, Mensch, hier besteht echt eine realistische Chance, am Ende zumindest 0-0 rauszukommen. Das heißt, tatsächlich eine Menge Arbeit ist Aufbauarbeit, meiner Meinung nach. Und da können wir natürlich im Aufsichtsrat als durchaus erfahrene Unternehmer, die wir da alle sind, teils selbstständig, teils im Angestelltenverhältnis. Ich meine, der Hanno Höhn leitet eine riesen Company in Deutschland, der ist da wirklich extrem erfahren. Da können wir eine Menge dazu tun, aber das geht eben nicht nur mit schlauen Sprüchen, sondern ab und zu auch operativ. Und dann gibt es Sitzungen und Telcos und das ist schon eine Sache, die in der Woche mehrere Stunden auf jeden Fall beansprucht, unabhängig von den Spielen, die wir natürlich auch gerne anschauen.
Ich überlege gerade, ob ich Spiele anschauen als Arbeit bezeichne. Für den Gregor ja, für alle anderen.
Für mich auch.
ich habe ja auch so meine eigene kleine Firma und für mich war es von unschätzbarem Wert, dass ich Menschen kenne, die mir ein paar Jahre voraus sind, die vielleicht den einen oder anderen Fehler schon gemacht haben und mir dann ein bisschen was dazu erzählen können. Geht's bei dem, was ihr mit Gregor besprecht, ich sag's mal sehr flapsig, aber geht's da auch einfach mal darum, wie es jemandem vielleicht geht mit der Aufgabe, mit dem, was gerade so passiert? Ist das auch Thema oder ist es wirklich nur alles Struktur, alles operativ?
Tatsächlich geht es da sehr stark drum sogar, weil wir alle zusammen so ein bisschen einen Pakt auch geschlossen haben und gesagt haben, hey, wir kommen aus einer Situation, die unschön ist, an der waren wir teilweise auch beteiligt, also diese Trainerentscheidung, die haben zwar wir nicht getroffen, aber wir waren da mit ein Stück weit daran beteiligt, dass es in der DEL2 so lief, wie es lief, auch finanziell. Und daraus hat halt einfach resultiert, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen da zusammen auch rauskommen. Und das ist eine Mischung aus fachlichen Themen und auch, dann sind wir doch bei der Emotion, emotionalen Themen, wo man auch mal sagen muss, hey, auf dem Gregor lasten halt einfach Dinge, die über eine normale Tätigkeit hinausgehen. Und da muss man unterstützen, da muss man auch mal einfach ja, eine Schulter geben, beziehungsweise sagen, hey komm, das mach jetzt ich, auch wenn es vielleicht nicht klassisch meine Aufgabe wäre. Man darf das nicht falsch verstehen, aber so eine Geschäftsführung von der Firma kann sich jeder wahrscheinlich vorstellen, das ist eine Verantwortung, das ist viel Arbeit, aber hier hat man halt einfach noch viel mehr Ebenen, die ganze Fangeschichten, das Sportliche, wo man natürlich auch immer so gern mitreden will und immer aufpassen muss, dass man den Trainer nicht zu viel sagt und so weiter. Das ist schon eine, obwohl die Company nicht so groß ist, sage ich mal, ist es von den Aufgaben her sehr, sehr umfangreich. Und wenn wir nur fachlich unterstützen, würde das auch nicht ausreichen. Ich glaube, wir sind auch schon auf eine Schulter, wo er sich anlehnen kann, wobei der Gregor das hervorragend macht.
Was ich, wo du es gerade ansprichst, so faszinierend finde, die Steelers selbst von der Personalgröße her, vom Etat, sind definitiv nicht so eine große Firma. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, Spieltag, ja, mit bis zu 70 Ehrenamtlichen, die da rumhirschen, da hast du auf einmal eine ganz andere personelle Decke, nur dass du da ein anderes Kommunikationsbedürfnis, du hast ein anderes Miteinander, das du auch halten musst. Da sind so viele Dinge, die da dahinter stehen, die man von außen vielleicht nicht sieht, wo ich mir aber selber als Geschäftsführer immer wieder denke, boah, da bin ich schon dankbar drum, dass meine Sorgen da so ein bisschen leichter zu adressieren sind, zumindest. Ist diese Konstellation mit Ehrenamtlichen, mit sonstigen Helfern für euch im Aufsichtsrat auch was Thema ist?
Ja, weil wir ein Stück weit daran auch schuld sind, dass es so ist, wie es ist, weil wir nämlich gesagt haben, wir müssen gewisse Tätigkeiten auf Ehrenamtliche auslagern, weil das Geld auch in der Oberliga dazu nicht mehr da ist. Man muss dazu sagen, das wissen vielleicht wahrscheinlich auch wenige oder das erwartet man so nicht, dass diese tolle Halle, die wir haben, nicht nur toll ist, wenn man schöne Plätze hat und es warm ist da drin. Das hat eine Menge von Kosten, die das mit sich bringt, die bezahlt werden müssen. Und wir haben deswegen unter anderem so ein Problem in Bietigheim, weil wir an sich tolle Voraussetzungen haben, die aber eine Menge Geld kosten. Angefangen von der Halle, über die Wohnungen, über den Security-Aufwand und so weiter und so fort. Und da haben wir gesagt, okay, wir können nicht das Niveau von der DEL2 halten, was da auch gefordert wird teilweise. Wir müssen gewisse Einsparungen machen, brauchen mehr Ehrenamtliche und haben Gott sei Dank Leute gefunden, die es schon jahrelang machen, aber auch noch zusätzlich. Natürlich ist das ein Nachteil, was vielleicht mal die harte Situation angeht, wo man mal eine Anweisung geben muss. Aber ich glaube, was uns alle trägt, ist einfach, wir sind alle Fans. Und es gibt genügend Ehrenamtliche, die sind stolz, diesen Job zu machen, den sie da tun. Und das finde ich total klasse, weil es nicht nur eine Hilfe ist, sondern weil es auch zeigt, dass irgendwie in dieser schwierigen Situation jeder versteht, um was es geht. Wir haben auch auf der Geschäftsstelle Leute dazugewonnen, die für uns immens wichtig sind, die teilweise ehrenamtlich arbeiten, aber über normales Maß hinaus. Und ohne die wäre das überhaupt nicht möglich. Und da sind wir extrem dankbar, weil nicht nur Professionalität da reingekommen ist, sondern eben auch eine Entlastung finanziell.
So. Das waren die Nachfragen zur ersten Frage, die ich dir gestellt hatte.
Wow, ich glaube, da haben wir noch was vor uns heute.
Ich habe hier auf meinem Zettel 22 Fragen. Und wir gehen nicht raus, bevor ich sie nicht alle gestellt habe. Nein, nein, Quatsch. Du hast gerade selber gesagt, wir sind alle Fans. Du bist auf der einen Seite Fan. Das heißt, bei der nächsten Frage musst du mir vielleicht zweimal antworten. Einmal mit einer Wunschvorstellung, einmal vielleicht mit der etwas realistischeren und vielleicht auch abgestimmten Aufsichtsratsmeinung, aber wo stehen die Steelers in 5 Jahren?
Ja, ich habe befürchtet, dass du sowas fragst, weil ich da tatsächlich 2 Positionen einnehmen muss. Das ist aber auch ganz gut so, weil ich eigentlich bei den meisten Dingen 2, wenn nicht sogar 3 Positionen einnehmen muss. Die erste Position, die ich immer habe, ist die des Fans. Daher komme ich, das bin ich, du weißt selber, ich sitze hinter dir, wie oft ich mich aufregen kann über Dinge, wo andere sagen, hey, sag mal, wir gewinnen, doch ist doch alles gut und ich drehe fast durch.
Also das ist ganz kurz, für die Zuhörer, es kann auch mal sein, dass da SMS geschickt werden im Sinne von, schau her, wenn sie oben in die Ecken schießen, kriegen die auf einmal auch Tore hin.
Oh ja, da hast du mich erwischt. Ja, aber jeder weiß, der die Spiele sieht, was ich meine. Also die Position des Fans ist die natürlich die emotionalste, aber auch die ehrlichste, aber natürlich die schlechteste, wenn es um Sachentscheidungen geht. Also die versuche ich dann immer wegzublenden. Sehr schwierig. Die zweite Position ist die des auch Sponsors. Also ich bin ja eben auch Sponsor und will wissen, dass da mit dem Geld passiert und will natürlich aber auch Erfolg. Also das ist dann eher so die sportliche Seite, wo ich sage, ja, wenn es halt um irgendeinen Spieler geht und da fehlt noch Geld, oh, das müssen wir noch zusammenkriegen, wir müssen gewinnen, wir müssen aufsteigen, wir müssen. Und das ist aber auch ein schlechter Berater, weil auf die Art und Weise, glaube ich, in der Vergangenheit viel Geld kaputt gemacht wurde. Und wir erinnern uns an letzte Saison, wo da irgendwelche Spieler kamen, wo wir gesagt haben hinterher, was war denn das außer Geldverschwendung, hat das ja überhaupt nichts gebracht. Also merkt man, die Position ist auch nicht immer die richtige, weil man auch teilweise, muss man ehrlicherweise sagen, nicht den Fachverstand hat, den man glaubt zu haben, weil man eben doch dann wieder ein bisschen Fan ist. So, und die dritte Version ist dieses Aufsichtsrat und der hat auch eine blöde Position, weil er eigentlich grundsätzlich immer Nein sagen muss, weil es eigentlich um Finanzen geht und wir haben nicht das Geld für Spinnereien. Eigentlich muss ich immer Nein sagen oder wir zu dritt müssen immer Nein sagen und sagen es auch oft genug, weil wir merken, dass eben Forderungen, die auch vom Team kommen, eben natürlich erfolgsgetrieben sind, sportlich erfolgsgetrieben, aber nicht finanziell erfolgsgetrieben. So, und aus diesem Gemisch sozusagen müssen dann Entscheidungen gefällt werden. Und bis jetzt haben wir das eigentlich ganz gut gemacht und immer gesagt, okay, wenn es dann unbedingt nötig war, dann gab es auch mal ein Go, auch im Sinne von Risiko, finanzielles Risiko. Aber alles, was darüber hinausging, wurde einfach gestoppt. Und wir wissen alle und sagen, wir haben ein Etat, mit dem müssen wir zurechtkommen. Und dieser Etat ist momentan für eine Oberligasaison absolut ausreichend, das sehen wir ja auch wenn ich mich immer wieder aufregen muss über Auswärtsniederlagen. Wir können damit ganz erfolgreiches Eishockey spielen, aber er ist nicht ausreichend für eine DL2-Saison. Also wenn wir jetzt aufsteigen würden, mit diesem Etat kein Geld zusätzlich hätten, außer ein bisschen vielleicht mehr Zuschauereinnahmen, dann wären wir Kanonenfutter für die anderen Vereine, die momentan.
Also wollen wir nicht aufsteigen.
Nein, das ist wahr. Ich weiß, ich bewege mich hier auf Glatteis. Klar, wir brauchen mehr Etat, das weiß aber auch jeder, weil wir hatten ja auch schon mehr Etat. Aber selbst den Etat, den wir hatten, der wäre momentan nicht ausreichend für eine DL2-Saison. Das heißt, wir müssen einfach gucken, wie gehen wir damit um. Wenn wir sportlich die Chance haben, aufzusteigen, dann müssen wir es irgendwie bewerkstelligt kriegen. Weil das kannst du ja keinem verkaufen nach dieser Saison, nach dieser Geschichte, dass wir sagen, wir könnten es schaffen und dann, ja, aber wir machen es nicht. Dann werden wir gesteinigt und durch Bietigheim getrieben.
Zu Recht.
Ja, genau, wahrscheinlich zu Recht. Ja. So, aber das heißt eben nicht, dass wir wissen, wie das dann geschieht, aber wir haben auch noch ein bisschen einen Weg vor uns und können gucken und können mit Sponsoren reden, können mit der Stadt reden, mit allen Verantwortlichen und so weiter. Aber wenn du sagst, in 5 Jahren, natürlich ist es die DL2. Weil jetzt zu sagen, das ist die DL und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, es ist einfach komplett unrealistisch. Weil dann müssten wir wirklich von unseren großen Unternehmen in der Region, müssten 1 oder 2 aufs Boot eben aufspringen und sagen, ja, jetzt erkennen wir den Mehrwert der Steelers, jetzt machen wir das. Und dann haben wir da auch eine Chance. Ohne das keine Chance. Aus unserem bestehenden Sponsorenpool kriegen wir sicherlich was raus. Wir haben auch tolle neue Sponsoren dazugewonnen, sind total happy drüber. Aber nicht in dem Maße, wie es notwendig wäre. Wir können ja auch mit Zahlen ein bisschen umreden, wird da immer so ein Geheimnis drum gemacht. Aber man kann das ja auch ganz offen sagen. Für eine DL2-Saison fehlen uns ca. 750.000 Euro aufs Jahr momentan. Dann wären wir, glaube ich, in einem guten Mittelfeld in der DL2 und hätten vielleicht mal Glück mit einer Verpflichtung, könnten nochmal oben mitspielen, aber da wärst du im guten Mittelfeld, wärst nicht gefährdet. DL2. Wenn du jetzt sagst DL, dann musst du da mindestens 2 bis 3 Millionen nochmal draufpacken. Und Das heißt, mehr als verdoppeln gegenüber der jetzigen Situation. Und das kriegst du einfach nicht hin. Das ist unrealistisch, solange wir nicht Partner im Boot haben, die bereit sind, wirklich im großen Stil da zu investieren. Und die tun sich momentan nicht auf. Und vielleicht ist es auch besser so, so blöd das jetzt klingt, weil wir gesagt haben, wir wollen generisch wachsen. Einfach mit einer breiteren Sponsorenschar, mit besseren Aktionen, mit einer gestiegenen Zuschaueranzahl und so weiter. Es passiert uns das Gleiche, wie in Bayreuth passiert ist, oder Weiden oder was auch immer da so alles rumfleucht momentan, wo man nicht weiß, wo die Vereine hingehen. Genau das Gleiche könnte uns dann auch passieren.
Ja.
Und das wollen wir nicht.
Ich erinnere mich an viele schöne Trikots, die einen wunderschönen Porsche vorne drauf hatten. Auf der einen Seite wunderbar der Gedanke, cool, da ist ein großer Hauptsponsor und der schiebt alleine jedes Jahr einfach 1,5 Mio rüber. So, vielen Dank. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, was damals mal los war, als es geheißen hat, oh yes, wäre cool, wir haben hier Möglichkeiten, und dann irgendwie, keine Ahnung, eben dieser Sponsor gesagt hat, boah, ich könnte mich ja von VW kaufen lassen, weil ich eigentlich VW kaufen wollte, und dann ist noch ein bisschen Finanzkrise und auf einmal fehlt Kohle und man weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Was würdest du heute sagen, wenn jetzt jemand klingelt und sagt, 1,5 Mio hätten wir da?
Wir würden nicht Nein sagen, aber wir würden, glaube ich, versuchen, das ganze Thema in die Vertragsgestaltung zu packen, die natürlich eine Langfristigkeit garantiert. Gut, das kann man nicht sagen, wenn der pleite geht, wie bei den anderen Vereinen auch, dann bringt dir dein langjähriger Vertrag auch nichts. Aber es ist immer die Frage, wer da anklopft. Und wenn du da siehst, wie andere Vereine das gemacht haben, Tölz auch und so, da waren ja schon Konstruktionen, wo der vernünftige Kaufmann vielleicht sagt, auf das Geld sollte ich langfristig vielleicht nicht so setzen, beziehungsweise nicht die hundertprozentige Sicherheit drauflegen. Ja. Wenn jetzt Porsche sagen würde, wir sind wieder dabei, dann hätten wir, glaube ich, eine gewisse Sicherheit, mit denen zusammen was aufzubauen. Aber, glaube ich, ganz entscheidend ist eben nicht zu sagen, wir machen jetzt gleich den DL-tauglichen Kader, schießen uns da innerhalb von einer Saison nach oben und dann geht's rund, sondern eher zu sagen, okay, wie können wir das Geld so sinnvoll einsetzen, dass wir Saison für Saison eine Mannschaft aufbauen, die nicht nur konkurrenzfähig ist oder gewinnen kann, sondern die eben auch vielleicht immer wieder eine große Zahl an Spielern in die nächste Saison mitnimmt, die auch den Spielern eine Perspektive vermittelt, dass Bietigheim eben doch anders ist als eine andere Eishockeystadt. Das wären, glaube ich, die Maßnahmen. Ob das dann klappt, das ist im Eishockey unglaublich schwierig, weil Spieler kommen und gehen da, wo am meisten Geld bezahlt wird, egal in welchem Land, da gehen die hin. Und da kannst du natürlich Bietigheim dreimal sagen, wir haben ein schönes Viadukt. Interessiert im Zweifel nicht, wenn das Geld nicht stimmt. Aber nein, würden wir ganz sicher nicht sagen, weil es wäre ja auch fatal. Bloß wir haben jetzt in der vergangenen Saison eigentlich was erlebt, was unglaublich schön war. Wir spielen Oberliga, wir kommen aus einem, sage ich einfach mal, aus einem Shitstorm, dem Abstieg, und wir gewinnen neue Sponsoren dazu in einem Maße, wie wir es selber nicht geglaubt hätten. Also wirklich vernünftige Sachen, von großen bis zu klein. Und das ist das Schöne, weil wir dadurch merken, hey, die Basis ist da, die Leute glauben an das Konstrukt und die Leute glauben auch uns ein Stück weit, dass wir es vielleicht jetzt ein bisschen anders machen als früher und eben das viele Geld nicht verschwenden, weil wenn 1,5 Millionen da sind, da kommst du schnell in Sachen rein, dass du eben nicht so auf den Kader-Etat schaust. Das Geld ist ja da, da kannst du Blödsinn machen. Das können wir jetzt überhaupt nicht. Jede Entscheidung muss dreimal durchdacht werden und das ist oft auch gut so, weil dann am Ende des Tages was vielleicht auch Unkonventionelles rauskommt, aber was besser ist als die erste Entscheidung, die man gefällt hätte, wenn man Geld hat.
Es war gerade die quasi Fortsetzung der Möglichmacher-Aktion. Da ist jetzt gerade Geld reingekommen. Wir sprechen heute am Montag miteinander. Üblicherweise wird die Folge am Mittwoch ausgestrahlt. Da können jetzt noch Dinge passieren. Ich werde dich sicherlich nicht fragen, ob es da irgendwie gerade jemanden gibt oder nicht gibt oder hin oder her. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was machen wir, wenn das Transferfenster zugeht mit dem Geld, das reingekommen ist? Was passiert da? Was wird dann den Fans mitgegeben, wenn man vielleicht keinen Spieler findet? Ist das eine Option oder kauft man dann irgendjemand? Was ist da bei euch irgendwie die Idee dahinter?
Sag mal so, darüber unterhalten wir uns jetzt natürlich, aber eben erst jetzt, weil wir eigentlich ja davon ausgegangen sind, also erstmal müssen wir das Ziel erreichen, das haben wir sehr schnell erreicht, das war Wahnsinn, also waren wir selber überrascht und total dankbar dafür, haben dann aber gemerkt, oh, jetzt haben wir das Geld, aber das ist überhaupt nicht einfach, einen Spieler zu finden. Und jetzt wird es langsam eng, es gibt immer noch genügend Namen, bloß wir wollen eben nicht irgendwas kaufen, weil wir jetzt gerade Geld haben. Wir müssen immer überlegen, wo braucht die Mannschaft eine Verstärkung, weil sonst hast du hinterher wieder das Thema, dann haben die Leute viel Geld gegeben und wir kaufen irgendwas ein und jeder fragt sich, was habt ihr da eigentlich gemacht? Das wollen wir nicht aus verschiedenen Gründen. Noch wollen wir auch nicht dran glauben, dass wir das Geld nicht verwenden können sinnvoll, weil wie gesagt, es gibt Namen, aber man kann sich vorstellen, wenn dann diese Entscheidungen getroffen werden, die werden ja nicht von uns getroffen im Aufsichtsrat. Die trifft auch nicht der Gregor. Der Gregor ist damit involviert, aber das treffen die Trainer, weil die sind sportlich verantwortlich und das ist auch richtig so. Genau, der hat dann schon auch eine eigene Meinung. Er selber hat selber Eishockey gespielt und ist auch gut so, weil du dann nochmal eine andere Sicht drauf kriegst als nur kaufmännisch. Aber wie gesagt, die Trainer müssen da das Go geben. Wir setzen denen da nichts vor. Und dann kann man sich vorstellen, geht los, Defender oder Stürmer. Stürmer gibt es viel, viel mehr. Aber brauchen wir die wirklich? Ja, wir haben keinen Knipser, keiner kann oben rechts in die Ecke schießen. Hatten wir ja vorher. Eigentlich braucht meiner Meinung nach mehr einen Defender. Das sieht wieder jemand anders. Also da geht es rund in diesen Diskussionen. Und dann, wenn man sich mal einig ist, dann muss man erstmal jemanden finden. Also dann gibt es Leute, die wollen, die sind aber zu teuer. Dann gibt es Leute, die wollen, die werden nicht freigestellt. Dann gibt es Leute, die wollen wir nicht. Es ist extrem komplex. Ich hätte es nie gedacht. Und wenn du dann jemanden hast, dann kommt, oh Wunder, einer aus der DL2 und bietet 1.000 Euro netto mehr und dann spielt er natürlich lieber DL2 als Oberliga. Das ist alles, soll alles keine Ausrede sein. Es ist unglaublich schwer. Manche sagen, hätte da halt früher damit angefangen. Aber erstmal ist es eine blöde Aussage, weil früher war das Geld nicht da, Punkt 1, das ist immer das Wichtigste. Und zweitens mal, es waren auch keine Namen auf dem Markt, die wir hätten vor einem Monat oder zwei Monate früher unbedingt nehmen müssen, wenn wir Geld gehabt hätten. Ich glaube, wenn es so gewesen wäre, dann hätten sich ein paar Sponsoren auch zusammengeschlossen und gesagt, komm, wir gehen ins Risiko, wir brauchen diesen Spieler. Es war einfach nicht so. Aber ich merke schon, ich bin ein Politiker, ich beantworte deine Frage nicht. Was passiert, wenn wir niemanden finden? Ich kann nur sagen, ich weiß es selber nicht, weil es geht los von, wir zahlen das Geld zurück, weil wir das ja zweckgebunden haben wollten. Oder wir sagen, schaut her Leute, wir finden einfach niemand, setzen wir es nächste Saison ein. Ich will da gar nicht dran denken. Ich habe also de facto es gibt keinen Plan B. Wir gehen momentan davon aus, dass wir jemanden finden. Und wie gesagt, es gibt auch Kandidaten, die könnten anfangen. Wenn wir heute sagen würden, kommen, dann würden die sagen, ja, ich komme. Die Frage ist nur, wollen wir die? Sind die eine Verstärkung?
Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, in dieser Position aktuell zu sein, wo man in der Kommunikation nach außen mit den Fans so viel zugelegt hat, so viel besser geworden ist und auch die Fans das offensichtlich honorieren und bei solchen Aktionen mitmachen und dann im Hinterkopf sich überlegen zu müssen, was tut man? Wie geht man in so einer Situation vor? Ist bei solchen Entscheidungen, jetzt mal abgesehen von dieser konkreten, aber bei solchen mit, ich sag mal, emotionaler Tragweite für die Fanschaft, ist da in irgendeiner Form Dialog mit den Fans gedacht oder möglich oder überhaupt denkbar, um da auch Meinung einzuholen?
Ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir niemanden finden oder dass wir sagen, das Geld wäre rausgeschmissen, dann müssen wir das machen. Weil dann wollen wir die Fans genauso einbinden, wie wir sie einbinden, wir sagen, wir brauchen Geld. Vorher ist es, glaube ich, eher schwierig, weil man muss die Leute auch ihren Job machen lassen. Und wenn am letzten Tag des Transferfensters jemand gefunden wird, dann wird auch jemand gefunden. Schaut euch den Fußball an.
23.58 Uhr ist mir egal, Hauptsache ist jemand da.
Ja, genau. Und manche Sachen dauern eben länger und dann hat doch viel mit Freistellung zu tun. Es hängt von anderen Mannschaften ab. Wo stehen die Tabelle? Haben wir noch eine Chance in den Playoffs oder sind in den Playdowns oder haben das eh schon die Saison abgeschrieben? Das Dumme ist halt, dass das Transfersfenster, sage ich mal, sich so ein bisschen auch mit den anderen Ligen überschneidet. Wenn das eine Woche länger gehen würde, dann wäre es manchmal einfacher. Dann würde man Leute kriegen aus anderen Mannschaften, die einfach eine Saison dort aufhören und dann nochmal 6 Wochen bei uns spielen. Mit Fans sind so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, glaube ich, sind die Fans für uns extrem wichtig, gerade auch jetzt mit dieser Oberliga-Thematik. Auf der anderen Seite ist der Fan, das, was ich vorher auch gesagt habe, eben meistens emotionalisiert und weiß es natürlich auch grundsätzlich besser, weil sein ganzes Herzblut hängt im Verein und das verstehe ich auch. Wenn man halt ein bisschen so dahinter schaut und dann immer auch die finanziellen Abhängigkeiten sieht, dann muss man halt eben die Emotionen rauslassen. Und deswegen ist es oft schwierig, Entscheidungen, die wir treffen, mit Fans auf eine Linie zu bringen. Weil ich als Fan würde es genauso sagen wie die Fans, aber ich muss es halt als Aufsichtsrat sagen, wir müssen es als Aufsichtsrat sagen und dann ist es einfach ein anderer Schnack.
Harter Cut, direkt zum nächsten Thema. Wir haben jetzt mehrfach über das Thema Sponsoren gesprochen. Du hattest ganz am Anfang mal gesagt, dass man vielleicht Sponsoren irgendwann mal nicht so behandelt hat, wie du es dir vorgestellt hast. Deswegen meine erste Frage an dich, wie stellst du dir denn vor, dass Sponsoren behandelt werden?
Man muss sehen, dass diese Firmen, diese Menschen, die Sponsoring machen, damit meine ich jetzt nicht den klassischen VIP-Kunden, der eine VIP-Karte hat. Das kostet auch genügend Geld, ist auch wichtig für uns, aber ist jetzt für mich nicht der klassische Sponsor. Der Sponsor ist der bereit ist, sage ich mal, zwischen 5.000 und 50.000 oder mehr im Jahr zu geben, damit sein Name auf dem Trikot, an der Bande, wie auch immer in der Kommunikation stattfindet. Was für eine Erwartungshaltung hat der? Der will natürlich sportlichen Erfolg, weil keiner will Geld für irgendein Produkt bezahlen, was nicht erfolgreich ist. Das war ja so eine letzte DL2-Saison so ein Thema, da musste sich ja teilweise fast schon schämen, auf dem Trikot zu sein. Was ist dessen Erwartungshaltung? Und da sind die gar nicht so anspruchsvoll. Die Leute machen das ja aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die wenigsten sich davon erwarten, dass ihr Geschäft jetzt um 50% den Umsatz steigert. Die meisten machen das aus einer regionalen Verbundenheit, auch aus einem Fantum heraus, weil sie auch die Community unter den Sponsoren auch schätzen, weil es auch ein Netzwerk ist, sage ich mal. Wir machen ganz tolle Veranstaltungen, wo die Leute zusammenkommen, die werden auch ganz gern angenommen. Das ist ein vielfältiges Thema. Aber sie wollen nicht das Gefühl haben, dass sie immer, wie soll ich sagen, missbraucht werden, wenn es ums Geld geht und anschließend sind sie halt eine Nummer. Das verstehe ich auch, weil es echt um eine Menge Geld geht und jeder kann sich ja die Frage stellen, wenn er Geld übrig hätte, würde er jetzt jedes Jahr 50.000 von Produktdealers bezahlen? Wahrscheinlich würden die meisten sagen, ja, da fällt mir was anderes ein. So, also, wenn ich dann die Leute eben richtig abhole, dann muss ich eben mehr als ihren Namen kennen, sondern ich muss sie im Rahmen von Veranstaltungen einfach kennenlernen, muss auch deren Anregungen reinnehmen. Da entwickeln sich auch ganz tolle Dinge. Teilweise, wenn man sich gut aufgehoben fühlt, dann kennt man ja auch andere Unternehmer, die wiederum dann angesprochen werden. Es ist so wie im normalen Leben auch. Du willst nicht das Gefühl haben, dass du nur Geld gibst, sondern du willst auch ein Teil sein. Und du willst auch besser informiert werden. Das war in der Vergangenheit ja auch so. Eishockey ist immer so eine Blackbox. Da wird nicht drüber geredet. Was für Verletzungen haben die Leute, wie ist die Strategie, warum gibt es gerade Ärger? Man redet da einfach nicht drüber. So. Vielleicht auch so eine Art Männlichkeitsnummer, ich weiß es nicht. Und das muss raus, ein Stück weit müssen die Leute abgeholt werden und informiert werden und mit einbezogen werden und das reicht dann auch schon. Man muss da jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, dass man die Mannschaftsaufstellung mitbestimmt oder sowas als Sponsor, überhaupt nicht, aber man will ernst genommen werden und das wollen wir machen, weil uns bewusst ist, dass die Leute viel Geld geben für ein Produkt in der Oberliga.
Dieses Jahr war mit der Business-Schmiede und ein paar anderen Aktionen ungemein viel an neuen Sponsoren bisher gewonnen worden. Es gibt viele neue, kleinere Sponsoring-Pakete. Ist das ein Weg, um Sponsoren hinzuführen, auch irgendwann sich größer und mehr zu engagieren? Oder ist es etwas, was eher einfach nur ein niederschwelliges Angebot ist, damit Menschen sich engagieren konnten, die vorher gedacht haben, ich muss auch gleich mit so einer Summe wie 50.000 Euro einsteigen?
Ich glaube, es ist eher das Zweite. Wir müssen einfach der Situation Rechnung tragen, dass die Wirtschaft vielleicht auch begrenzt erfolgreich ist momentan und dass es einfach Betriebe gibt, die von ihrem Umsatz her, von ihrem Erfolg her nicht gut genug sind für diese Riesenpakete. Und das ist auch absolut okay. Ich freue mich über jeden Handwerksbetrieb, der sagt, ich bin hier tief verbunden und ich gebe da meinen Teil dazu, mein Teil der Community. Das ist für mich genauso wertvoll wie ein großes Unternehmen, was halt Millionen Werbetat hat und davon einen Teil gibt. Ich glaube, man muss einfach die Leute auf verschiedenen Ebenen abholen. Und wenn sich dann daraus ergibt, dass man sagt, hey komm, nächstes Jahr mache ich mehr, weil ich eine andere Plattform nochmal bekomme, weil wir vielleicht auch überregionaler spielen, dann ist es toll, aber das ist nicht der erste Ansatz. Man muss, glaube ich, immer, wie ich vorher gesagt habe, man muss sich überlegen, was würde man selber machen, wenn man im Jahr mit seiner Firma 10.000 Euro übrig hätte. Gibt man die jetzt irgendwo hin und sagt sich, ja schön, oder behält man die im Zweifel doch mehr oder stellt jemand mehr ein? Und dann relativiert sich auch, man hört ja oft von den Fans dann, ja, dann findet halt mehr Sponsoren oder müssen die Sponsoren halt ein bisschen mehr geben. Und ich denke mir immer so, ja, natürlich, schön wäre es, aber würde man es selber auch so machen? Und ich glaube, wenn man sich dann ehrlich die Frage beantwortet, sagt man vielleicht auch, naja.
Naja, ich bin da relativ offen. Wenn wir 60 Sponsoren haben und jeder von diesen 60 Sponsoren gibt jetzt nächstes Jahr 100.000 mehr, das wäre ja eine feine Sache. Genau. Man könnte ja was anfangen mit dem Geld.
Du wolltest ja, glaube ich, dann mit anfangen. Ich habe einen Vertrag dabei für dich.
Ah, hervorragend. Ich suche meinen Füller mit der Geheimtinte. Mich würde interessieren, wie findet man denn eigentlich so einen Sponsor? Also du hast es gerade selber gesagt, ich stelle es mir schwierig vor, jemanden anzurufen und zu sagen, hi du, ich habe mal beim Unternehmensregister geguckt, du hast so 2 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ich habe gesehen, in deiner Branche sind so 5-7% Umsatzrendite drin. Möchtest du uns nicht mal roundabout 50.000, 60.000 Euro von deinem freien Cashflow am Jahresende geben? Wäre das nicht was für dich? Ich nehme an, so macht man es nicht. Wie macht man es?
Ja, schön wäre es, wenn es so gehen würde. Nein, fairerweise muss man da sagen, dass da eigentlich der korrekte Ansprechpartner der Gregor ist, weil der da zu seinen sonstigen Thematiken hinaus eigentlich auch momentan die große Last der Sponsorenneugewinnung auf seinen Schultern trägt. Aber er macht es sehr gut, weil er eben, glaube ich, jeder, der ihn kennt, weiß, er ist authentisch. der Junge lebt das Thema und jeder nimmt ihm das ab, was er da sagt. Aber es geschieht normalerweise eben genau nicht über irgendwelche Listen oder das Handelsregister, sondern eben über persönliche Beziehungen. Und unser Sport lebt ja davon, das weiß jeder, der Eishockey-Fan ist. Wenn du einmal in der Halle bist und du spielst, erlebst ein Spiel wie gegen Heilbronn, dann bist du hinterher angefressen. Und wir haben es jetzt ja wieder gelesen, unser Bietigheimer-Rapper Rin war da und hat da, glaube ich, Spaß gehabt, zwei Spiele. Und da sagt selber, also von der Stimmung her ist es Bombe, was da stattfindet. Gut, er war nicht bei jedem Spiel dabei, es gibt ja auch andere, das wissen wir. Aber es ist ein emotionales Produkt und du musst die Leute in die Halle kriegen. Und das kriegst du, indem du halt irgendwie Leute einlädst, versuchst Sponsoren natürlich zu gewinnen, auch deren Bekannte eben mal vorbeizubringen. Die können dann auch mal so kommen, die müssen dann nichts gleich dafür zahlen, damit sie einfach diese Stimmung da erleben. Und wenn es gelingt, das ein- oder zweimal, also einmal reicht meistens nicht, weil die meisten Leute, die noch nie Eishockey gesehen haben, ja völlig überfordert sind mit dem Sport. Aber sie merken, da ist was Besonderes. Es ist nicht zu vergleichen mit Bundesliga, wo du das Gefühl hast, 90 Minuten wälzen sich die Spieler nach jeder Berührung auf dem Boden rum und wenn es nachher 2-1 steht, dann ist es schon wahnsinnige, erfolgreiche Torquote. Das merken alle. Und dann ein zweites Mal und dann mit den Leuten reden und sagen, hey, schau mal her, warum machen wir das? Wir verdienen alle kein Geld damit. Wir machen, weil wir Fans sind und weil wir in Bietigheim was, wie soll ich sagen, zurückentwickeln wollen. Weil entwickeln wäre vermessen. Wir waren schon sehr, sehr gut gemessen am Standort und an der Größe. Wir haben uns zurückentwickelt aus verschiedenen Gründen und müssen uns jetzt da wieder hinentwickeln, wo wir mal waren. Und das wollen wir zusammen machen und wollen die Leute auf diese Reise mitnehmen und wollen vorleben, dass wir genauso mit Herzblut dabei sind wie die Mannschaft beziehungsweise wie einfach auch die Fankurve. Und das war bisher, glaube ich, das Erfolgreiche, dass sie gemerkt haben, da sind ein paar Typen, die sich nicht so ernst nehmen selber, sondern die das Produkt in den Vordergrund stellen wollen und einfach Eishockey auch leben, ohne jetzt zu emotional zu sein, ohne zu sehr die Fanbrille aufzuhaben. Und den Weg wollen wir weitergehen. Und ich glaube, entweder magst du das und willst auch Teil dieses verrückten Weges sein, oder du findest es alles eh schräg und hast kein Geld übrig und investierst lieber im VfB. Dann bist du halt eine andere Art von Sponsor, ist aber absolut okay.
Oder Bitcoin.
Da haben wir noch nichts angelegt, also vom Geld. Also vielleicht war es ein Fehler, vielleicht hätten wir mal ein bisschen Geld nehmen sollen, anlegen sollen.
Jetzt hören uns ja gerade Millionen von eishockey-begeisterten Fans zu. Stell dir vor, da draußen ist ein Hörer und der arbeitet in so einem Unternehmen und die haben 30, 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen, dem geht's anständig gut. Der überlegt sich die ganze Zeit, boah, wie kriege ich denn meinen Chef zum Sponsoring? Was kannst du ihm mitgeben, was er vielleicht mal als ersten Schritt tun könnte?
Als erster Schritt soll er sofort auf uns zukommen und sagen, schau her, das ist mein Plan. Und dann werden wir eine maßgeschneiderte Lösung finden für ihn. Und das ist keine Plattitüde, sondern das ist eigentlich unser Riesenvorteil. Wir haben, glaube ich, nicht ansatzweise ausgeschöpft, was man werbetechnisch machen kann im Zusammenhang mit der Mannschaft, mit den Spieltagen, all diesen Präsentationen und Events, die es da gibt. Das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, jeden Blödsinn zu machen. Und da gehört natürlich auch eine Menge Kreativität, also nicht nur von unserer Seite zu, sondern auch vom Unternehmen, weil für jedes Unternehmen ist ja eine andere Plattform vielleicht wichtig. Ich denke nur, es gibt da so eine Veranstaltung, das vielleicht kann man es auch mal einer breiteren Öffentlichkeit hier bekannt machen. Da kann man als Firma auch mal mit seiner Belegschaft aufs Eis gehen, also neben einer Stadionführung, allem was dazugehört, Spielerkabinen und so, heißt es am Ende, Ausrüstung anziehen, Schlittschuhe anziehen, aufs Eis gehen und kriegt zwei Torhüter gestellt, weil das traut man sich jetzt besser nicht zu, dass es irgendjemand von der Belegschaft macht. Und kriegt auch so eine Art Trainer, einfach so ein witziges Firmen-Event, wo man Eishockey erlebt und allein die Bilder, die da gemacht werden von den Mitarbeitern in Ausrüstung, das hat Legendenstatus. Und das sind so Sachen, die wissen die Leute gar nicht und das ist nicht nur Teambuilding, das ist einfach toll, da haben hinterher Leute Bezug zu Eishockey, zu den Steelers. Das sind so die einfachsten Sachen, die Pakete stehen, aber es gibt ja viel mehr, was man machen kann. Aber da ist natürlich auch die Kreativität der Leute selber gefragt. Aber eben auf uns zukommen, wir werden euch einladen, wir werden mit euch Ideen entwickeln und hinterher werdet ihr erleben, was für Eishockey, was für ein geiler Sport das ist.
Aber Martin, wie kann ich denn jetzt auf dich zukommen?
Auf mich besser gar nicht, weil ich habe keine Zeit. Nein, dafür gibt es eine Geschäftsstelle und mit den üblichen Kontaktmöglichkeiten, am besten per E-Mail und dann wird da auch jemand sich zurückmelden. Es geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber zeitnah. Schöne Worte, zeitnah.
Was Martin damit sagen möchte, ist, wenn ihr da draußen sagt, hey, meine Firma ist eigentlich ziemlich cool und vielleicht kann die einen großen dreistelligen oder einen kleinen vierstelligen Betrag für den Anfang mal erübrigen, um Eishockey kennenzulernen, dann schreibt doch eine Nachricht an office@steelers.de und seid euch sicher, dass euch jemand an der Hand nimmt und euch erklärt, wie ihr vielleicht auf euren Chef zugehen könnt und wie ihr da einen Kontakt herstellen könnt, der ja, Eishockey in Bietigheim noch erfolgreicher macht, als er das heute ist. Du hast vorher von deinen verschiedenen Rollen gesprochen, als Sponsor, als Aufsichtsrat, als Fan. Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben. Was waren bisher so die schönsten Steelers-Momente in den jeweiligen Rollen?
Eieiei. Also rein sportlich muss man natürlich ein bisschen zurückgehen in eine Zeit, wo der Posten des Aufsichtsrats noch nicht meiner war, wo wir eben Meister wurden in der zweiten Liga. Sicherlich auch die Aufstiegssaison, die ich noch ein bisschen mehr mitbekommen konnte, weil ich ab und zu die Chance hatte, in die Halle zu gehen, auch wo ja normalerweise keiner mehr reingehen konnte. Ein bisschen Live-Eishockey zu sehen und nicht über Sprayed damals. Das waren natürlich schon einmalige Momente, wenn man irgendwie das Gefühl hatte, hey, das gallische Dorf, wie wir uns nennen, ist jetzt auch dabei. Also ich war nahezu fassungslos, muss man natürlich dazu sagen. Das war auch die Phase, wo wir damals der DEL ja eine Bürgschaft stellen mussten im Vorfeld der Saison. Wir haben alle nicht mit gerechnet, dass wir aufsteigen. Und dann trotzdem musst du ja sagen, ich bin bereit für den Aufstieg. Und damit musst du ja sagen, okay, wenn der Aufstieg kommt, dann muss erstmal eine Summe Geld kommen. Und das haben wir da im Hintergrund halt irgendwie organisiert, schwierig genug. Und dann war der Moment, die Sekunden sind runtergelaufen, wir waren Meister, wir sind aufgestiegen und im zeitgleichen Moment habe ich gedacht, oh mein Gott, woher bringen wir eigentlich das Geld, was wir da jetzt brauchen? Jetzt müssen wir das ja bezahlen. Und das war so, wir haben trotzdem gefeiert und im Gegenzug so, oh Gott, was habe ich da gemacht? Also es war ein witziger Moment auf jeden Fall. Negativ war ganz klar die letzte Saison, wo du vom ersten Spieltag an das Gefühl hast, hier läuft was dramatisch schief und du kommst nicht mehr raus, weil Entscheidungen getroffen wurden, die du nicht einfach revidieren kannst und dann natürlich auch immer das Thema Geld und vermischt mit irgendeiner Hoffnung auf ein sportliches Wunder, was sich nicht eingestellt hat, wo dann am Ende so die letzten Drittel der Saison bei mir, also wir waren einfach nur noch leer. Also das war wirklich so, du hattest keine Lust mehr, die Spiele anzuschauen, du hattest keine Lust mehr, die Kommentare zu hören. Du hast nur noch versucht, es irgendwie zu retten und zu hoffen, dass wir eben nicht absteigen. Im Nachhinein muss ich sagen, wenn wir nicht abgestiegen wären, hätten wir ein Riesenproblem bekommen. Also das wäre finanziell zu einem Desaster geworden. Von daher war das leider, muss man sagen, gut so. Aber das war sicherlich emotional das Anstrengendste, was man erlebt hat, und auch keiner der Beteiligten war in irgendeiner Art und Weise stolz auf das, was da passiert ist. Also das kann man so ganz klar sagen.
Du hast gerade gesagt, das wäre finanziell ein Desaster geworden. Auf der anderen Seite haben wir darüber gesprochen, dass die Oberliga die Chance gegeben hat, mit Strukturen mal neu aufzuräumen und neu anzufangen. Jetzt muss ich nochmal zu diesem ganzen wirtschaftlichen und organisatorischen Ding zurückgehen. Würdest du sagen, von dem, wie man heute dasteht, finanziell, als auch von der Art und Weise, wie die Organisation dasteht, hätte man, jetzt mal mangelndes Budget ausgeklammert, DEL2 im Kreuz?
Finanziell noch nicht, also das, was ich ja vorher gesagt habe, also da fehlt einfach eine Menge Geld, weil das Geld würde zu nahezu, sagen wir mal, 80% würde in den Kader fließen müssen. Die restlichen 20 haben was mit Reisekosten, Geschäftsstelle, Physio, solchen Dingen zu tun. Das heißt, da sind wir de facto noch nicht. Aber wir sind eben auf dem Weg, den Hintergrund richtig zu gestalten. Und das ist ganz entscheidend, dass das richtig steht, weil es kann keine One-Man-Show sein, also rein von der Belastung her auch nicht, aber auch nicht von der Professionalität. Es muss auf verschiedenen Schultern lagern, auf verschiedenen Gremien lagern. Und das ist das, was wir gerade aufbauen. Auch natürlich die Anzahl der Sponsoren, breite Anzahl der Sponsoren, die bereit ist, da mitzuziehen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass der Eishockey-Etat auch ein schwierig zu handelnder ist, weil es eine Menge nachlaufender Kosten gibt. Die Saison hat einen anderen Rhythmus als das Geschäftsjahr. Das heißt, es kann dir passieren, dass du ein Geschäftsjahr positiv oder auf null abschließt, aber trotzdem das überhaupt nicht das Bild der Saison widerspiegelt, weil dort Hunderttausende von Euro in die neue Saison verlagert werden, nicht weil man böse ist, sondern weil die Zahlungen einfach oder die Rechnungen erst spät kommen. Von daher muss man auch auf der buchhalterischen Seite ein System aufstellen, was einem eine ziemlich klare Kostentransparenz zu jedem Zeitpunkt gibt. Und das ist wahnsinnig schwer, das ist nicht geschehen. Da hat man so das Gefühl gehabt, dass der Verein, wahrscheinlich aber auch alle Eishockey-Vereine auf dem Level, unterwegs sind wie eine Startup-Bude. Und das sind so Sachen, sind wir noch nicht fertig, da sind wir noch auf dem Weg, auch was die Gremien angeht, auch was die Besetzung der Geschäftsstelle angeht. Da sind wir noch nicht so weit, aber wir werden immer besser und brauchen da einfach Zeit. Und von daher war dieses Oberliga-Jahr sehr gut, weil sonst wäre die Stümperei einfach so weitergegangen. Und Stümperei nicht deswegen, weil wir alle schlecht sind und dumm sind, sondern weil natürlich die Übernahme damals oder die Übergabe unter sehr, sehr unglücklichen Sternen stand. Da waren Emotionen im Spiel. Und da gibt es bis heute zwei verschiedene Meinungen. Ich stehe in der Mitte drin, weil ich beide verstehen kann. Das ist einfach sehr unglücklich gelaufen, hat auch zu personellen Konsequenzen in verschiedener Weise geführt. Und da haben wir sicherlich ein Jahr verloren. Diese DL2-Saison hätte nicht so laufen müssen, wenn das Thema sauber gegangen wäre. Aber okay, das gehört auch zur Geschichte dazu und damit müssen wir jetzt halt umgehen.
Das heißt, wir sind auf dem besten Wege dahin, dass wir Excel-Listen des Todes erstellen, die uns Controlling ermöglichen, wie wir uns das wünschen.
Ja, du hörst dich schon an wie Gregor, der da Opfer meiner Freude an Zahlen ist. Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe das zwar mit einer der ersten Kommentare, die ich gebracht habe, gesagt, Zahlen lügen nicht. Und die meisten unserer Sitzungen laufen tatsächlich damit ab, dass wir Zahlen anschauen, verifizieren, hinterfragen und dann oft feststellen, die Zahlen sind nicht ganz so richtig, wie wir dachten. Und das hat erhebliche Konsequenzen. Wenn du das Budget aufstellst, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du das Budget aufstellst, dann machst du ein Budget erstmal für die Lizenzierung. Das ist natürlich in ein paar Bereichen positiv gedacht. Also die Zuschauerzahlen sind da immer irgendwie besser, als man so hinterher dann wirklich welche hat. Das ist der erste Maßstab. An dem orientierst du dich. Merkst relativ schnell, dass du da nicht ein paar Punkten vertan hast, sei es der Spieleretat zu niedrig, Zuschauerzahlen zu hoch, was auch immer, irgendwelche neuen Security-Anweisungen, die wieder reingegeben werden, nicht richtig berücksichtigt. Also ändert sich halt laufend was. Und dann geht die Saison voran. Und du merkst so, hoppla, das ist irgendwie nicht so, wie wir dachten. Am Anfang der Saison sind die Zuschauerzahlen ja meistens tiefer, dann stimmen deine Statistik nicht, da kriegst du schon ein bisschen Panik. Du musst ständig am Ding dranbleiben und gucken, dass du einen richtigen Forecast hinkriegst, damit du diesen Etat eben nicht überreißt. Und das geht tatsächlich nur über Excel, über Zahlen, über eine Buchhaltung, die funktioniert, über einen Steuerberater, der unterstützt. Wenn du das nicht hast, bist du verloren. Und sehr schnell passiert was eigentlich nicht mehr aufzuholen ist, dass du auf einem Ende der Saison oder sogar schon einen Monat nach Ende der Saison feststellst, dass du dein Etat um mehrere hunderttausend Euro überschritten hast. Ups, es ist passiert. Und das darf eben nicht passieren, weil was heißt das? Das heißt erstmal, dass du zahlungsunfähig bist theoretisch, dass entweder ein Sponsor nachschießen muss oder dass du die Summe in die nächste Saison reinnimmst, irgendwie schiebst und dann Geld, was du eigentlich für die nächste Saison brauchst, zahlen musst, um die letzte Saison zu bezahlen. Und genau das ist in der Vergangenheit immer passiert. Und je nachdem, wie hoch die Lücke war, desto dramatischer war die Situation in der neuen Saison, was immer natürlich gleich auch wieder Einfluss auf das Kader hat und damit auf den sportlichen Erfolg. Und da bin ich dann gern der Zahlenschrubber, der bis zum Erbrechen die Leute quält, damit die Zahlensituation eben stimmt. Und da sind wir noch nicht am Ergebnis, da sind wir noch nicht auf Zielkurs. Das dauert noch, weil das in einer Organisation, die gewohnt ist, irgendwie in Punkten, in der Tabelle zu denken, und auf den Aufstieg schielt, was ganz Unangenehmes ist. Aber das ist unsere erklärte Aufgabe auch im Aufsichtsrat. Und ich glaube, da ist der Gregor auch, mittlerweile habe ich ihn überzeugt. Am Anfang war er da auch eher so, was willst du mit deinen Zahlen? Mittlerweile ist er, glaube ich, auch ein Fan davon, weil es ihm auch eine Sicherheit gibt in der Unternehmensführung.
Du hast gerade ein paar Kostenblöcke genannt, die da ein bisschen in Vergessenheit geraten. Du hast gesagt, Wohnungen, Physio, Reisekosten, all diese Dinge. Ist Reisekosten so ein krasser Block? Als Fan denkt man halt, die steigen halt morgens in den Bus, dann fahren sie dahin, dann fahren sie wieder zurück. Was kann das kosten? Jede Klasse geht irgendwie einmal im Jahr im Bus in Schullandheim.
Ja, also tatsächlich ist der Reisekostenblock jetzt auch nicht der größte. Aber es ist einer, der halt wehtut, je länger die Fahrten sind. Und davon die Oberliga natürlich auch ein Vorteil, weil die Fahrten eben nicht so weit sind. Aber weiß ja jeder noch früher, wenn wir nach Bremerhaven gefahren sind, dann war das halt eben auch irgendwie verbunden, vielleicht auch mal mit Hotelaufenthalt oder mit irgendwie Verpflegungsthematiken und mit Regenerationsthematiken und so. Also Reisekosten ist schon was irgendwie wehtut, aber was halt normal ist. Das hat auch jeder gleich. Also das Benzin kostet bei jedem gleich und das Busunternehmen wahrscheinlich auch. Was viel mehr wehtut bei uns am Standort, sind die Kosten der Halle. Mit allem Security, Feuerwehr, Rotes Kreuz, einfach Energiekosten und so weiter, kommt uns die Stadt.
Zwei Hallen.
Ja, genau. Da kommt uns die Stadt extrem entgegen mittlerweile schon. Also für die auch kein Gewinngeschäft, sondern ein Zulagegeschäft. Aber diese tolle Halle hat einfach ihren Preis. Und da können wir aber auch nichts dran ändern. Da können wir nur schauen, dass wir mehr Zuschauer reinkriegen und irgendwie eine Gegenposition zu bilden. Das ist vielleicht noch ein Punkt, der nachher auch noch kommt. Das zweite Thema ist die Wohnsituation. Ich habe vorher erzählt, dass die Spieler ja immer erwarten, dass die Wohnung da eben gestellt wird. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, Bietigheim ist halt Großraum Stuttgart mit all dem, was dazugehört an Kosten. Wenn ich jetzt in Grimmitschau oder in Weißwasser am Start bin, vielleicht auch im bayerischen Hinterland, da gibt es dann eher mal die Einliegerwohnung auf dem Bauernhof. Ich bin jetzt mal böse.
Selb.
Ja, genau. Und ruckzuck hast du da eine Belastung um mehrere hunderttausend Euro und weniger als wir. Und wenn ich 100 oder 200.000 Euro in der Oberliga mehr zur Verfügung habe, dann habe ich halt einfach drei Topspieler mehr. Da habe ich gar nicht eine Reihe aufstellen. Nur für Unterschiede in Wohnungen. Jetzt kann man deswegen nicht umziehen nach Selb, also wir bleiben in Bietigheim. Aber damit, das muss man halt einfach erklären, warum wir mit einem relativ hohen Etat trotzdem nicht immer die Liga in Grund und Boden schießen, sondern in einer Konkurrenzsituation stehen mit Vereinen, die eigentlich viel weniger Geld haben als wir, aber eben ein paar Fixkosten außenrum auch deutlich weniger haben.
Wie viele Zuschauer bräuchten wir denn, um vielleicht den ein oder anderen Standortnachteil auszumerzen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, ist dieser Standort Großraum Stuttgart aber nicht aus Sponsorensicht ein mega Vorteil?
Musst du mich wahrscheinlich an die zweite Frage erinnern, wenn ich die erste langatmig beantwortet habe.
Das mache ich.
Zuschauerschnitt vielleicht als erstes, geht vielleicht ein bisschen schneller. Es gibt eine Rechnung dahinter, wo wir sagen, wie viel bringt es uns mehr Etat, wenn wir im Schnitt 100 Zuschauer mehr zu den Heimspielen bringen. Ich kann jetzt die Zahl nicht genau sagen, aber ich sage nur, es ist erschreckend wenig. Wir haben vor kurzem mal so ein bisschen überschlagen, dass wir mindestens 2000 Zuschauer, damit wird jetzt immer alles gerechnet, also Dauerkarteninhaber, auch VIP-Gäste plus eben Freiverkaufkarten, brauchen wir mindestens 2000 Zuschauer pro Spiel, damit wir überhaupt, also überhaupt Geld verdienen. Alles, was drunter ist, ist ein Zulagegeschäft. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, momentan haben wir 2,6 irgendwas, wir kratzen an den 2,7, das war mein erklärtes Ziel am Anfang der Saison, haben mich alle ausgelacht dafür, weil wir Oberliga spielen, vielleicht schaffen wir es noch über die Playoffs. Sind wir da schon besser, als wir geplant haben, aber weit von dem entfernt, was eine Kostendeckung oder so bedeutet. Also ich nicht auf die Prozentzahlen festnageln, aber ich glaube, die reinen Zuschauer, der Gewinn aus den Zuschauereinnahmen deckt vielleicht mal 25% des Etats ab, vielleicht sind es auch 30. Der Rest ist Sponsoring, Sprayed, solche Sachen. Da sieht man schon, wir könnten 7000 Zuschauer da drin haben und würden trotzdem nicht kostendeckend arbeiten können. Aber wir würden uns natürlich extrem entlasten, wenn wir es irgendwann perspektivisch schaffen würden, Richtung 3300 Zuschauer zu kommen. 3,5 wäre natürlich noch besser, aber wir müssen auch mal bedenken, es sind ca. 800 Zuschauer auf der Fanblock-Seite. Haben wir ja selber oft genug erlebt, was passiert, wenn dann 50 von den Gästefans da sind, dann hast du halt 57 Karten nicht verkauft und das kannst du baulich auch nicht lösen aus Sicherheitsthemen. Das heißt, 3,5 ist so eine Grenze, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber wir wollen realistisch bleiben, 3,3 bis 3,5 wäre toll, weil wir dann wirklich erkennbar mehr Einnahmen hätten, die uns zumindest wieder eine Reihe finanzieren würden, die halt dann top ist.
Eine Sache, die ich auch schon weitergegeben habe an Gregor, was auch mal aus den Mails von den Hörern kam. Übrigens, wenn ihr gerade zuhört und ihr möchtet eine Mail schreiben, schreibt doch gerne an podcast@steelers.de. Jemand hat geschrieben, hey, warum machen wir eigentlich nicht irgendwie Plakatwerbung bei den Ami-Baracken? Das ist ja total cool, weil die sind mit Eishockey groß geworden, für die ist das was, da kann man doch mal irgendwie hingehen an einem Freitagabend, die haben ja Zeit dafür. Und wir haben jetzt gesehen, dieses Jahr gab es ganz viele tolle Dinge, auch mit der Energieschmiede, die dann gesagt hat, hey, Banner, und wenn ihr da was habt, wo Leute vorbeikommen, wir sponsern Banner und dann hängt die auf, dass die Zuschauer reinkommen. Ist das was bei euch auf dem Schirm ist, dass man die Halle auch so voll bekommt? Redet ihr darüber, wie man sie voller bekommt?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben festgestellt, dass da einer der größten Lücken eigentlich war, also den ist einfach mal Marketing, dazu gehört aber auch Sponsorengewinnung. Das ist eine Sache, die ist einfach nebenher gelaufen. Jetzt nicht, weil die Leute da keinen Fokus drauf setzen wollten, sondern es eine Zeitfrage auch ist. Und das Einfache ist natürlich zu sagen, ich beauftrage eine Agentur und mache irgendwelche Banner irgendwo hin. Aber wir haben festgestellt, dass die Kosten von solchen Maßnahmen in überhaupt keinem Verhältnis zu den mehr Zuschauern stehen, die dann vielleicht kommen oder eben auch nicht. Du weißt ja nie genau, liegt es am Wochentag, liegt es daran, dass VfB ein Heimspiel hat, liegt es am Gegner, liegt es an der Temperatur, warum mehr oder weniger Leute in der Halle sind. Ist auch furchtbar schwierig zu evaluieren. Aber wir haben bei uns gesagt, diese Form der Werbung macht für uns keinen Sinn. Diese Sache mit Energieschmiede, wo wir so Art, was schon Undercover-Marketing da betrieben haben, sowas ist toll, weil ich glaube, dass das eben jeden mitnimmt, nicht viel Geld kostet. im Zweifel vielleicht auch nicht Unmengen von Leuten da reinbringt, aber eben ein paar mehr und wir haben eben die Kosten nicht auf der Uhr. Das ist natürlich keine sonderlich professionelle Strategie, wenn man das so sagt. Das ist mehr so Zufallsmarketing, sage ich mal.
Hoffnungsmarketing.
Oder hoffentlich, ja. Aber leider halt in der Situation die einzig realistische Form, die wir wählen können. Aber wir sind uns ganz klar darüber, dass wir das Produkt Eishockey in Bietigheim, ja, ich weiß nicht, jahrzehntelang hört sich blöd an, aber jahrelang in dem Punkt vernachlässigt haben. Weil in den Jahren, wo wir erfolgreich waren und tolles Eishockey gespielt haben, sogar DEL gespielt haben, war unser Zuschauerschnitt trotzdem irgendwie immer nie größer als 2700. Und da merkt man ja schon, da wurde eine Phase der Emotionalisierung total verpasst. Jetzt spielen wir Oberliga und teilweise sehen wir Eishockey, was wir alle nicht unbedingt sehen wollen und haben auch fast 2700 Zuschauer. Jetzt kann man sagen, okay, das ist die engste Fanbasis, so ist es halt nun mal, mehr gibt der Standort nicht her. Und da weigere ich mich einfach dagegen. Ich glaube, dass selbst jetzt noch in Bietigheim ein Potenzial oder vor allem auch der Umgebung ein Potenzial schlummert, was geweckt werden muss. Und unser Ziel muss 3300 sein. Jetzt werden mich meine Aufsichtsratsmitglieder und der Gregor wird auslachen, wenn sie das hören, weil das predige ich ja schon seit Tagen oder Jahren. Aber das ist mein Ziel und ich glaube, dass der Standort auch dafür gut ist, weil so viel ist es dann auch nicht mehr als heute.
Wir haben einen Hörer, der fährt alle zwei Wochen nach Hoffenheim, um ins Stadion zu gehen. Wir haben einen anderen Zuhörer, da fährt die Tochter mal kurz nach Hannover hoch, um ins Stadion zu gehen. Ist es so leicht, da zu sagen, ja, meine Güte, wir haben halt so ein gewisses Wachstumslimit und organisches Wachstum geht nur bis 2,7 und dann ist Schluss. Kannst du das nachvollziehen? Also du sagst selber, die lachen dich aus, wenn du mehr forderst, aber kann man das nachvollziehen? Auch irgendwie?
Nein. Ja, kann ich nicht nachvollziehen, weil man der einzige Eishockeyverein im Umkreis von, ja, gehen wir runter bis Schwenningen, rüber bis Augsburg, Stuttgart zähle ich jetzt mal einfach.
Man ist der einzige Eishockeyverein im Umkreis von 15 Kilometer bis Stuttgart.
Ja, seriöse Eishockeyverein. Nein, nichts gegen die Stuttgarter Kollegen, die haben einen schweren Stand und bauen da was auf. Und
Rebels, wir haben euch lieb.
Ist super schwierig und ich freue mich, auch dafür werde ich jetzt gesteinigt, freue mich über jedes Spiel, wo sie gewinnen.
Wenn es nicht in Bietigheim ist.
Ja, das ist ja Gott sei Dank noch nicht passiert. Aber es ist wirklich so, weil ich mir vorstellen kann, mit welchen Nöten da eben umgegangen werden muss. Aber letztendlich, was sagen wir, ein bisschen professionelles Eishockey angeht, ist man momentan halt im Umkreis dann doch der einzige Ansprechpartner, auch mit der Historie. Und wenn man sieht, was für eine Menge an Menschen hier leben, dann ist es schon schwer zu verdauen, warum wir auch in der Saison mit DEL so wenig Zuschauer hatten. Für mich hat es was mit Marketing zu tun und damit auch mit unserer Aufgabe, mit unserem Engagement, aber eben dann auch wieder mit unserer Zeit, die halt dann ist halt doch wichtiger, dass dann die Schläger da sind, bevor halt das Plakat irgendwie hängt, weil jede Woche zweimal müssen die Jungs aufs Eis. Da habe ich totales Verständnis dafür. Bloß das heißt ja nicht, dass es immer so bleiben muss. Und da haben wir ja diesen Sponsorenkreis auch gegründet, wo wir sagen, hey, wir wollen daran arbeiten, wir wollen es nach vorne bringen. Es geht halt bloß nicht so schnell. Aber wir merken ja dieses Jahr schon, dass was passiert ist. Wie oft hatten wir Spiele, die normalerweise mit 1600 Leuten gefüllt gewesen wären und wir haben auf einmal 2300, 2500 Leute gehabt. Da merkst du, oh, irgendwie scheint das Eishockey dann doch irgendwie ein Event zu sein, was interessant ist, auch für neue Zielgruppen. Diese ganzen Aktionstage sind erfolgreich. Nicht alle gleich, aber immer wieder sehr erfolgreich.
Ladies Night steht jetzt an.
Am 14. Bin sehr gespannt, ja. Ich glaube, dass es auch wieder mehr Zuschauer sein werden als normalerweise.
Meine Frau und ich kommen hin.
Ja, also, du hast schon das rosa Trikot an, also passt dir auch ganz gut.
So gehört sich das.
Deswegen, das ist einfach ein mühsames Brot und ein hartes Brot eben. Und wir müssen Stück für Stück, Schritt für Schritt vorangehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Potenzial für diese Zuschauerzahl haben. Bloß, es gibt den VfB, es gibt die Ludwigsburger, es gibt die Handballer in Bietigheim, die Handballerinnen in Ludwigsburg. Wir haben eine Gegend, wo wirklich viel vernünftiger professioneller Sport angeboten wird. Und sind wir mal ehrlich, ein Hardcore-VfB-Fan wird das immer bleiben und das ist auch okay so. Den kriegst du ab und zu mal zum Eishockey, aber sicherlich nicht dauerhaft oder nicht an Tagen, wo der VfB auch ein Spiel hat.
Das heißt, wir brauchen Eventies. Eventies sind Fans, für euch Zuhörer, Martin guckt mich an wie ein Auto, wie ein sehr erschrockenes Auto. Eventies sind Fans, die vielleicht keine Herzblut-Fans sind, sondern die einfach mal kommen, weil sie es mal anschauen wollen. Die nicht nur fürs Eishockey da sind, sondern weil in der Drittelpause ein Auto rumfährt, weil in der Drittelpause die U9 irgendwie ein Spiel hat, weil es eine Kisscam gibt, weil es Geburtstagsgratulationen gibt, all diese Dinge, die bei den Fans, die hier vermutlich auch Podcast hören, nicht immer zwingend die Dinge sind, die für sie von vorrangiger Bedeutung sind. Brauchen wir von diesen Fans mehr?
Also erstmal vorausgeschickt, da sieht man wieder, dass ich doch auch schon ein fortgeschrittenes Alter habe, dass ich mit diesem neumodischen Wort dann nicht so viel anfangen kann. Ja und nein. Ja, natürlich, weil du damit kommst du auf Zahlen und B, weil du ja auch nicht unbedingt immer erwarten kannst, dass du nur Leute hast, die alle 800 Eishockey-Regeln auswendig kennen, die willst du auch nicht immer haben. Natürlich wollen wir die. Wir wollen aber jeden, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir, wenn wir diese Eventis ein paar Mal drin haben, daraus Fans machen können. Jeder, der sich mit Eishockey bisschen eingehender beschäftigt und diese Stimmung dann bei so schönen Spielen auch mal erlebt, wird nach kurzer Zeit feststellen, dass das, was im Fußball geboten wird, einfach langweilig ist, im Gegensatz. Und dann musst du ein Fan sein, das wirst du auch immer sein, das bist du seit Kindestagen, du wirst immer wünschen, dass der VfB seine Spiele gewinnt. Aber Eishockey ist geiler. Wie Handball geiler ist. Weil einfach was abgeht und nicht irgendwie Zeit geschunden wird und so weiter. Und das ist eine Sache, der musst du ein bisschen Raum geben und deswegen musst du die Eventis paar Mal reinbekommen, weil ich mir sicher bin, dass da welche hängen bleiben. Und mir ist klar, dass da nicht jeder hängen bleibt. Das reicht ja, wenn jeder Zehnte hängen bleibt und wir irgendwann da hinkommen.
Das heißt, bitte an die Zuhörer, repostet, was ihr seht in euren sozialen Medien. Leitet es weiter, ladet Menschen zum Eishockey ein, erzählt ihnen davon, bringt sie her. Und mit diesen wundervollen Worten und diesen wunderbaren Anleitungen dazu, mehr Zeit mit euren Freunden zu verbringen, in der Eishalle am besten, wünschen wir euch eine hervorragende Zeit. Vielen, vielen Dank dir fürs Dasein.
Sehr gerne.
Schön war's. Bis zum nächsten Mal. Und nochmal der Hinweis für euch, für Feedback, für Fragen, für Ideen, Wünsche und Anregungen, schreibt eine Mail an podcast@steelers.de und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.